Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind Tobi und ich mal wieder alleine im Studio und wir wollen rund um das Thema Produktivität sprechen. Da wird es vor allem um To-Do-Management und Zeiterfassung gehen. Also bleibt dran.
Moin, Freddy, endlich mal wieder alleine.
Ja, moin, genau. Mal wieder so in ganz vertrauter Runde zu zweit. Hatten wir jetzt länger nicht.
Ist aber auch mal
Und
ganz schön.
genau, ne, da kann man mal wieder aus dem Nähkästchen plaudern oder so.
Du hast
Wir
auch ein
haben,
Thema mitgebracht, habe ich
genau, ich habe ein Thema
gelesen.
mitgebracht. Und zwar habe ich gedacht, wir sind ja beide, beschäftigen wir uns ja so mit den Themen irgendwie Zeiterfassung, To-Do-Management, also so diese ganze Selbstorganisationsthematik und dachte, da unterhalten wir uns heute mal drüber und vielleicht fangen wir wirklich mit dem praktischen Teil so an. Was benutzt du denn so für Tools in der Richtung?
Ja, ich finde die Frage spannend. Also ich glaube, da gibt es auch keine perfekte Antwort, weil jeder ja irgendwie gucken muss, wie er mit seinem Alltag klarkommt. Und deswegen würde ich das Gespräch heute auch auf jeden Fall auf To-Dos und Tools und Methoden ausweitern.
Ja.
Genau, was benutze ich? Also es haben sich so ein paar Tools so ein bisschen eingeschliffen in den Alltag. Ich bin großer Fan von To-Do-Listen und von Zeiterfassung. Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo fallen lassen. Das
Ja.
ist ja auch schon kontrovers teilweise diskutiert. Ich persönlich nutze sehr gerne Todoist. Früher war das Wunderlist, was ich genutzt habe, inzwischen Todoist. Ich muss sagen, Todoist erfüllt so ein bisschen auch mein Hackerherz, weil ich Dinge automatisieren kann und über Schnittstellen damit arbeiten kann. Aber was ich, glaube ich, am häufigsten nutze, ist tatsächlich, dass ich mir angewöhnt habe, nur noch in der Heute-Ansicht zu arbeiten, wo quasi alle Termine gefiltert sind, die heute sozusagen das Due-Date haben. Ich habe das quasi umgeändert. Das ist nicht das Due-Date, das ist das Due-Date, also nicht der Tag, zu wann das fällig ist, sondern es ist der Tag, an dem ich es machen möchte. Hat den Vorteil, dass ich ja Termine in die Zukunft irgendwo auf den Tag legen kann und sie ploppen erst dann wieder in meiner To-Do-Liste auf. So ein bisschen wie Wiedervorlage. Ich habe noch keinen
Ja.
besseren Weg gefunden. Es gibt zwar Erinnerungen in dem Tool, aber dass da irgendwas aufpoppt oder irgendeine Notification,
Genau, also
funktioniert für
ich
mich nicht.
mache das tatsächlich genauso auch. Ich glaube tatsächlich, dass es, also ich habe mal angefangen, das Buch Getting Things Done, ich komme gerade aber nicht auf den Autor, zu lesen. Und da ist es ja auch so drin, dass man irgendwie sich wirklich für den Tag dann die Aufgaben irgendwie dahin packt und mit dieser Heute-Ansicht arbeitet. Wobei da aus meiner Erinnerung vom Buch der Kalender, also da auch nochmal der Kalender mit eine Rolle spielt oder eben diese Sachen, die To-Dos auf den Tag zu legen. Und da auch gesagt wird, das, was du dir auf so einen Tag legst, sollte wirklich heilig sein. Also das muss dann auch wirklich an dem Tag irgendwie erledigt sein. Und das ist eigentlich genau der Punkt, an dem ich auch gerade immer noch so ein bisschen struggle. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich nutze auch Todoist ganz viel. Wir haben das ja hier auch in der Pro-Variante. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der da irgendwie viele Todos irgendwie hat. Hatte lange auch Microsoft To Do, da hast du viel zu wenig Möglichkeiten, das auch vernünftig zu strukturieren. Das finde ich bei To Do ist tatsächlich richtig cool. Und mein Problem, um jetzt wieder da den Bogen zurückzumachen, ist, dass ich dann oft an den Tagen mir morgens angucke, was habe ich mir da alles hingelegt und dass ich da viel zu viel liegen habe und dann das wieder halt total schiebe und dann so mit Schieben beschäftigt bin, was eigentlich ja irgendwie Quatsch ist, so ein bisschen, ne?
Ja, kann ich 100.000%ig nachvollziehen. Also man schiebt eine Bugwelle von Arbeit vor sich her und schiebt immer weiter und ist quasi mit Weiterschieben beschäftigt. Ist ein Kampf, den ich noch nicht komplett gewonnen habe, aber auch nicht verloren. Meine neueste Strategie ist tatsächlich, dass ich jetzt hingegangen bin und tatsächlich sehr stark mit Projekten arbeite und dann entschieden habe, dass nicht alles bei mir dann ein Due-Date bekommt, sondern viel einfach dann Backlog ist, sage ich mal, so dass die Anzahl der To-Dos, die man vor sich hinschiebt, kleiner wird. Und durch die Gruppierung hat man mehr dieses, wo ich sehe, heute habe ich in Projekt X 10 Sachen. Also blocke ich mir jetzt im Kalender 2 Stunden, um das meiste davon zu schaffen, und dann schiebe ich wieder Themen weiter, aber dann gruppiert nach Projekt und nicht mehr dieses, man muss so Cherry-Picking da durchgehen. Da habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen ordentlicher ist. Allerdings hat es auch ein bisschen gebraucht, diese beliebten Due-Dates da rauszunehmen, weil man dann Angst hat, dass es doch irgendwie untergeht, weil es sind eine Menge To-Dos, die ich hin und her schiebe. Und Backlog ist immer ja so gleich Friedhof.
Ja.
Und da kriegt man dann doch ein bisschen Panik, aber ich habe die Hoffnung, dass das doch so jetzt deutlich besser funktioniert, weil ich doch deutlich weniger Themen vor mir herschiebe. So. Mhm. Und dieses dran erinnert werden und mit den Prioritäten arbeiten, das ist für mich extrem wichtig, weil ich sonst auch das Gefühl habe, die Übersicht zu verlieren, weil es sind, ich weiß nicht, also es sind schon ein paar hundert. Ich habe irgendwann noch vorgenommen, wenn ich mehr als 400 To-Dos jongliere, gerade, dass ich dann einfach so eine Friedhofsminute mache und einfach mal sage, ich rasiere unten alles weg, weil alle Themen, die ich bis jetzt nicht angefasst habe, die kommen dann einfach weg. Mhm. Aber somit sind ja auch dann nicht nur, es sind ganz viele To-Dos, die einfach nur so Follow-ups sind, ne? Also ja, bei X nachhaken, also wo andere Leute quasi was machen, mhm, und ich aber quasi einfach nur nochmal mich erinnern will, da nochmal nachzuhaken, oder wenn mir jemand eine Zusage macht, dann gibt's dann auch irgendwie in der To-Do den Punkt, wo ich dann nachfrage. Das sind schnell gemachte Themen, können einen aber auch ersticken, so, ne? Also vielleicht ja, braucht es auch genau, ein eigenes Projekt.
Und das ist, also, und du sagst das gerade, wo man auf andere wartet, ne, weil man checkt es dann nicht von seiner To-Do-Liste komplett ab, weil man halt auch die Erfahrung gemacht hat, dass das vielleicht nicht erledigt wird, auch wenn man es irgendwie übergeben hat, und man will das dann halt nochmal irgendwie in den Loop bringen, in den eigenen, weil man sonst immer die Angst hat, habe ich jetzt irgendwas vergessen. Und das ist zum Beispiel, seit ich jetzt dann mit To-Do-Listen arbeite, so ganz extrem lange mache ich das auch noch gar nicht, glaube jetzt seit einem guten Jahr oder so, dass ich das wirklich so intensiv nutze, auch digital vor allem nutze. Und und das habe ich halt aus dem Buch mitgenommen, diese Angst, was zu vergessen, und dieses, das kennt bestimmt jeder, da muss ich nachher noch dran denken, dann hast du die ganze Zeit im Kopf immer so ein, noch so ein, diesen Knoten im Taschentuch, ne? Wie früher ja, so. Und nutzt halt unfassbar viel Leistung des Gehirns, das, was sich die ganze Zeit mit so einem Kram beschäftigt, und du kannst gar nicht kreativ mehr arbeiten und bist die ganze Zeit damit beschäftigt, nichts zu vergessen, und hast halt auch Angst. Und das steht halt auch in diesem Buch Getting Things Done, dass man das halt verhindern sollte, dass der Kopf damit so viel beschäftigt ist. Und das ist halt tatsächlich was, was ich mir dann ganz knallhart vorgenommen habe. Wenn ich irgendwie denke, okay, daran muss ich noch denken, dann ziehe ich halt sofort mein Handy aus der Tasche und schreibe das auf. Ja. Das ist tatsächlich was, also das passiert mir echt nur noch in ganz seltenen Fällen, dass ich das noch zweimal irgendwie denke, ach ja, da wollte ich noch dran denken, weil spätestens beim zweiten Mal wird es dann wirklich aufgeschrieben und dann lasse ich auch ja, alles liegen. Das ist mir dann auch recht egal, weil dadurch kriegt man halt wirklich seine Sachen besser in den Griff, und diese Angst habe ich eigentlich nicht mehr, irgendwas zu vergessen.
Nee, das ist auch, glaube ich, das Wichtigste, was man noch machen sollte, ist halt den Zugriff auf die To-Do-Liste so einfach wie möglich machen. Es gibt da die Möglichkeit, sogar so Shortcuts anzulegen, dass man halt wirklich mit einem Tastendruck einen neuen To-Do anlegen kann. Mhm. Weil es ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich die Sachen komplett dann in die To-Do-Liste delegiert habe. Ne? Also das ist aus dem Kopf dann auch raus, und ich ja, würde es knallhart vergessen, weil ich mich einfach darauf verlasse, dass es da funktioniert, und da muss es halt auch funktionieren, dass ich die Themen da reinschreibe, und dann läuft das auch. Und das, jetzt kommen wir vielleicht zu einem der Dinge, die auch, glaube ich, in dem Buch drin sind und die ich sehr zu schätzen weiß inzwischen, ist dieses Thema Zero Inbox. Also bei mir ist wirklich so, ich lese nicht die ganze Zeit die E-Mails, die ich bekomme, weil dafür gibt es sofort Nachrichten, die heißen so, wenn man mich direkt erreichen will. Und E-Mails, da rufe ich nur zu bestimmten Zeiten des Tages ab, aber dann gründlich. Das heißt, danach ist die Inbox auch leer. Und dann gibt es sozusagen immer die Entscheidung, kann ich diese E-Mail innerhalb von irgendwie 1-2 Minuten beantworten, dann mache ich das. Und wenn ich, das manchmal sieht man das auch sofort so, da kommt mehr bei rum, muss ich mehr Zeit einplanen und so weiter, dann kommt es tatsächlich einfach direkt auf die To-Do-Liste. Und dann hat man es in der nächsten Inbox quasi, und dort kann ich dann halt anfangen, es zu verteilen, zu sagen, ist das Projekt, und das Projekt mache ich ja nächsten Donnerstag das nächste Mal, und dann kann ich das auch in dem Zuge machen und so weiter. Aber ich glaube, in dem Buch wird das ja verglichen mit so einer Notaufnahme, ne? Und ich finde die Vorstellung inzwischen echt schlimm, wenn man dann irgendwie man kennt ja diese Handy-Screenshots, wo dann irgendwie auf dieser Nachrichtenansicht dann so 999 plus Nachrichten sind. Ja. Und ich immer denke so, da, irgendwie ist dieses E-Mail-Postfach ist wie so eine Notaufnahme, da kommen Dinge rein, da kommt einer rein, der hat irgendwie gerade einen Mückenstich, der nächste kommt aber dann irgendwie mit offenem Herzen da rein, und da muss man sofort entscheiden, quasi das offene Herz geht direkt in den OP-Saal, der Bienenstich, genau, atmest du noch? Ja, okay, dann kommst du erstmal auf den Stuhl, gucken, was passiert. So, ne?
Und das ist eine total gute Analogie, weil wenn du das jetzt wieder auf das Kleine runterbrichst, natürlich ist jetzt mit Menschenleben das dann irgendwie gleich sehr hoch, aber es ist halt ein guter Vergleich, weil wenn ich mir jetzt vorschläge, die Sturzstelle, die Schlange ist 999, bis dahin weiß ich es ja nur, weil dann hinten, dann geht's um die Ecke und dann weiß ich ja, gar nicht mehr, wie viel noch kommt, dann sehe ich ja den, der da hinten sich gerade anstellt, auch halt gar nicht mehr. Und das ist ja auch genau das, was halt wirklich passiert. Wir haben so viel Input heutzutage in der digitalen Welt. Von allen Seiten werden wir irgendwie mit Informationen Informationen vollgeballert und dieses Kanalisieren, dieses Entscheiden, ist relevant oder nicht. Und deswegen nutze ich halt auch zum Beispiel beim iPhone inzwischen sehr intensiv den Fokus, dass ich halt wirklich auch bestimmte Apps nur zu bestimmten Tageszeiten mir überhaupt die Push-Nachrichten von anzeigen lasse. Bin da sehr rigoros, auch die einfach komplett auch auszuschalten, wenn ich das nicht wertvoll finde. Also viel bewusster mit diesen Informationen umgehen. Also so wie du das auch beschreibst mit deinen E-Mails, dass du die halt zweimal am Tag abrufst und so, ne? Damit man wirklich halt viel konzentrierter auch an dem arbeitet, wo man gerade ist oder nicht nur arbeitet. Also ich habe das auch in meinem Privatleben übertragen, sondern dass man halt auch sagt, ja, ich nehme mir jetzt auch bewusst Zeit, mal bestimmte To-Dos zu machen. Und wenn ich die für heute gemacht habe, dann ist es auch gut. Dann habe ich jetzt auch einfach mal frei irgendwie. Dann habe ich jetzt mal nichts zu tun. Ne? Mhm. Und das ist ein bisschen was heutzutage, glaube ich, vielen schnell passiert, dass sie so das Gefühl kriegen, sie rennen eigentlich allem immer nur noch hinterher. Und das halt bewusster zu entscheiden, mit was man sich eigentlich am Tag beschäftigt und mit was halt auch nicht.
Das finde ich auch wertvoll. Ich setze mich morgens immer hin und schaue mir den Tag halt schon mal an. Welche Termine sind dran? Welche Themen kann ich denn anfassen? Und da seit neuestem, das ist noch ein Experiment gerade, habe ich angefangen wirklich dann zu sagen, was sind deine drei? Also wirklich nur drei Top-To-Dos, mit denen du heute Feierabend machen willst. So, ne? Also wann wirst du zufrieden, wenn du durch bist? So. Und der Rest ist dann wirklich so Kleckerkram. Das ist ein bisschen dieses Eat the Frog, nur dass ich halt gleich drei Frösche esse. So. Aber weil sonst kommst du irgendwie, heutzutage schwimmst du zwischen den Ideen, Dingen, die da sind. Und das Schlimmste finde ich immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Bermuda-Dreieck, wenn du dann irgendwie den Impuls hast, ach, das könntest du, also meinetwegen, du machst eine To-Do auf, dann ist das irgend so ein Thema, sagst du, ja genau, das war die E-Mail von XY. Dann machst du dein E-Mail-Programm auf, suchst diese E-Mail, im Blickwinkel findest du aber irgendwie eine Mail, auf die du gewartet hast. Und die geht auf, du fängst an, die zu lesen, dann öffnest du ein anderes Tool und irgendwann sitzt du da und denkst, was wollte ich eigentlich ursprünglich, wieso habe ich da überhaupt das Mail-Programm aufgemacht?
Ja.
Und das ist ganz schlimm, also gerade wenn man so ein bisschen müde ist, dieser absolute Fokusverlust, ne? So eigentlich müsste man wirklich so, das E-Mail-Programm müsste einfach dann nur diese E-Mail anzeigen. Da habe ich ja ganz große Hoffnung in die KI, in diese ganzen KI-Geschichten, dass ich dann die To-Do aufmache und einfach direkt sage, öffne mir die Mail dazu und so. Da muss ich auch sagen, wir haben ja vorher, du warst ja im gleichen Unternehmen, mit diesem Google Workspace gearbeitet. Ja. Und das ist mit Abstand das, was ich am meisten vermisse, dass meine Dokumente und meine E-Mails keine URL mehr haben. Weil was ich gemacht habe bei diesem Zero-Inbox-Ding früher, war halt, ich habe die E-Mail aufgemacht, weil ich gesehen habe, oh, da ist eine To-Do dran, Shortcut für neue To-Do, reingeschrieben, was ich mache und einfach die URL von der E-Mail da reinkopiert. Das gleiche bei Dokumenten, wenn ich in einem Dokument war und habe das angefangen und wegen Blogpost meine ersten Ideen runtergeschrieben, gesagt, den schreibst du noch zu Ende, neue To-Do, Blogpost zu XY, Dokument angehängt. Das ist mit diesen ganzen Office-Dokumenten und dem nicht wirklich möglich. Ja, es gibt WebOffice, WebOutlook. Damit würde das theoretisch schon ein bisschen gehen.
Nee, es geht sogar. Also bei mir jedenfalls auf dem PC. Ich habe in meinem Outlook, also ich nutze jetzt, also genau, früher haben wir Google und dann halt bin ich auch wirklich nur beim Browser reingegangen, aber ich nutze jetzt die PC-App, habe da das Todoist Plugin installiert und kann da direkt draufklicken und sagen, die E-Mail als To-Do abspeichern. Das ist halt ein Klick. Ich kann das gleich in einem Projekt zuordnen, einem Datum zuordnen. Und dann, wenn ich das dann aber öffne über mein Todoist-Programm wiederum, dann lande ich witzigerweise nämlich dann immer im Web-Outlook. Also das hookt er dann irgendwie nicht wieder zurück in die App. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Aber das funktioniert. Also.
Okay, ich hatte das in ähnlicher Form ausprobiert und hatte genau dieses Problem, dass er mir da zwar irgendwie so einen Link reingepackt hat, wenn ich da drauf geklickt habe, bin ich auch sonst wo gelandet, aber nicht da, wo ich landen wollte. Und dann habe ich es frustriert aufgegeben. Aber vielleicht, ja, schaue ich mir das nochmal an.
Also, ja, ich bin dann immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich dann halt quasi einfach komplett auf das Web Outlook wechseln sollte. War ich früher immer total der Fan von, alles einfach im Browser zu machen. Inzwischen ja. Habe ich jetzt wieder für alles irgendwie eine App, und lege mir die halt unten als festes Icon. Also meine drei Apps, die ich halt quasi die ganze Zeit offen habe, ist halt irgendwie Outlook, Todoist, jetzt habe ich drei gesagt. Ach so, und den Edge-Browser. das sind eigentlich so meine drei und ich muss halt auch gestehen, ich bin da irgendwie zwischen echt so ein Microsoft-Fanboy geworden. Nicht, dass ich das jetzt total feier, was die da so machen teilweise, gerade in den Office-Bereichen, aber ich nutze es halt einfach. krass viel. So, ne? Hab halt auch eine Xbox und so. Also ich benutze in sehr, sehr vielen Bereichen Microsoft tatsächlich. Und wenn die jetzt dann noch mit Meta wirklich das durchziehen, dann auch Teams in VR zu integrieren und so, dann wird's vielleicht wirklich der Fanboy dann irgendwann. Sie haben ja jetzt schon angefangen, die 3D-Avatare umzusetzen in MS Teams. Das kann man jetzt ja wohl schon demnächst ausprobieren. Aber das schweift jetzt von unserem eigentlichen Thema ab.
Ja. Ich wollte sagen, also das Fass machen wir besser nicht auf. Und also von dem Fanboy bin ich, glaube ich, noch weit entfernt. Vielleicht wird dieser Office Co-Pilot da was dran ändern, aber
ja.
Ich vermute auch, dass es, also ich bin noch skeptisch, sagen wir es so. Und ich bin gespannt, was sie draus machen. Aber genau, lass das Fass nicht aufmachen.
Nee. Also ein Aspekt, den du vorhin noch gesagt hattest, wo ich noch drauf eingehen wollte, weil das auch in dem Buch ein Thema ist, dass es so verschiedene Listen gibt, die man dann halt durchgeht und dass man halt strukturiert da irgendwie rangeht. Also zum Beispiel, wenn man jetzt auf Antwort von jemandem wartet, dann kommt das halt auf die Waiting-List und die reviewt man auch regelmäßig. Und dieses Review, das wird halt in dem Buch eigentlich wöchentlich mindestens quasi verlangt. Und da geht man halt auch ganz strukturiert eine bestimmte Checkliste durch. Man checkt halt nochmal wieder so alle Eingänge, ne? Weil Eingänge haben wir, das macht man sich ja auch gar nicht klar, wie viele Eingänge wir heutzutage haben, wo Infos reinkommen, die halt für uns wichtig sind, die wir aber einfach immer nur so unbewusst auf uns einfach einprasseln lassen und das halt gar nicht bewusst uns damit auseinandersetzen. Und das wird halt da so strukturiert. Und das ist halt, was dann passiert, wenn man das so strukturiert angeht, ist halt, dass man diese Angst verliert, dass man was vergisst, weil man geht dann alle Projekte durch, man schmeißt halt To-Dos raus, die nicht mehr relevant sind oder hakt welche ab, die man halt aus Versehen irgendwie erledigt hat, weil das kennst du ja auch, du hast es auch schon so beschrieben, ne, dass man halt schnell den Fokus verliert und ich finde das total spannend zu sagen, hey, ich nehme mir diese drei für heute vor, weil wenn man dann wieder richtig ehrlich ist mit sich selbst, ist es auch nicht viel mehr, die man schafft, weil alles andere wird sowieso am Tag so nochmal, kommt hier was rein oder muss man das noch erledigen und da noch was machen und so, ne? Und sich halt ständig seine To-Do-Listen wieder vor Augen zu führen und zu wissen, spätestens, keine Ahnung, ich versuche das immer freitags zu machen, um dann auch einen sauberen Abschluss so ins Wochenende zu finden. Das tut nämlich total gut, sich nochmal klar zu machen, hey, es ist alles in meiner To-Do-Liste drin, was ich erledigen muss und es ist keins über ein Datum sozusagen. Ich habe alles rechtzeitig gemacht, weil alles, was da jetzt noch steht, kann ich halt nächste Woche machen oder sogar noch länger in der Zukunft. Also habe alle meine Projekte im Blick, habe alle meine To-Dos im Blick und bin halt total safe. Und diese Angst ist einfach weg, seitdem ich das so mache.
Also du sprichst das Thema Fokus an und das ist vielleicht auch die Überleitung für einen weiteren Tipp, den ich jetzt schon seit, keine Ahnung, 4 Jahren befolge. Nicht immer und noch nicht konsistent, aber wenn ich es mache, denke ich jedes Mal, warum mache ich es nicht die ganze Zeit? Und das ist halt wirklich dieses Pomodoro. Also die Idee dahinter ist halt 25 Minuten Fokus. Man kann seinen ganzen Tag so gestalten, wenn da keine Meetings im Weg sind zumindest. Die Idee ist eigentlich, so habe ich es kennengelernt, man stellt sich einen Timer, 25 Minuten macht man ein Thema. Wenn man mit dem fertig ist, nimmt man sich das nächste, aber man macht das so durch und man geht in dieser Zeit auch nicht aufs Klo, holt sich einen Kaffee oder andere Ideen, die man gerade so, oh, da ist ein Kratzer auf der Scheibe oder ich muss mal meine Brille putzen. Das ist alles egal. 25 Minuten nur dieses eine Thema. Sollte es fertig sein, in der To-Do-Liste auch richtig stumpf, den nächsten Eintrag. Nicht irgendwie raussuchen, was mache ich als nächstes, wirklich den nächsten und dann arbeite einfach durch. Nach diesen 25 Minuten, 5 Minuten Pause, man kann sich einen Kaffee gehen, man kann die Brille endlich putzen, man kann aufs Klo gehen, was auch immer. Dann kommt der nächste Pomodoro-Block, knallhart. Und nach 4 solchen Blöcken gönnt man sich eine volle halbe Stunde Pause. Klingt knallhart, aber wenn man das durchzieht, schafft man enorm viel. Und vor allen Dingen bei so Monsteraufgaben, so eine Klassiker Steuererklärung oder so, ne, wo du denkst, so, oh, jetzt muss ich
wollte genau das sagen.
Das hässliche Elster-Portal aufmachen oder was auch immer man dafür nutzt. So, ne? Ich muss da jetzt durchsteigen, ich muss Dokumente suchen, ich habe überhaupt keinen Bock. Man fängt nicht an. Und wenn man sagt, okay, jetzt ein Pomodoro mache ich jetzt, 25 Minuten. Danach kann ich mich hier mit Schokolade vollstopfen oder das ganze Klo und Bad putzen. Ne? Aber die 25 Minuten. Und das Coole ist, nach diesen 25 Minuten sitzt man da, hat die Aufgabe verstanden, das Monster ist übersichtlich und in Scheiben eingeteilt und man sitzt dann da und sagt, ach komm, ein Pomodoro mache ich noch, dann kann ich morgen weitermachen. Und siehe da, ist irgendwann diese 2-Stunden-Pause da und man hat seine Steuererklärung fertig oder den Monatsabschluss oder was weiß ich, was es ist. Ne? Also gerade bei diesen Monstern oder wenn man nicht weiß, so wie ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und so weiter. Ich garantiere irgendwie so, nach dem ersten Pomodoro hast du ein Bild davon. Ja. Und das macht das so unglaublich stark.
Ja, das stimmt. Also das muss ich auch sagen. Ich habe das bei dir kennengelernt. Du hast mir das irgendwann mal erzählt und es gibt ja auch Apps dafür, wo man das dann alles einstellen kann und so. Habe ich auch alles ausprobiert. Tatsächlich bei mir funktioniert, ne, da ist es auch wieder dieses Prinzip, es muss so einfach wie möglich sein. Und ich stelle mir tatsächlich ganz stumpf einfach einen 25-Minuten-Timer, stelle mir da, also mein Handy da irgendwie so hin, dass ich den irgendwie im Blick habe, ich mache das nicht viel, sondern ich mache das halt so bei gehassten Aufgaben. Tatsächlich Steuererklärung ist genau eine davon. Und keine Ahnung, also im Arbeitskontext habe ich das selten halt eher so wirklich so für Papierkram zu Hause oder irgendwie so. Und im Arbeitskontext dann, wenn es halt wirklich irgend so ein Werk ist, wo du gar keinen Ansatz hast, wie du anfängst, dann musst du halt wirklich einfach knallhart sagen, ich nehme mir das jetzt vor, es muss gemacht werden und ich mache halt jetzt 25 Minuten oder zweimal 25 Minuten und dann habe ich schon mal irgendwie echt so diese erste Hürde geschafft. Und ja, wenn man erstmal den Berg irgendwie losgelaufen ist, den da hochzulaufen, dann merkt man auf einmal, ach so, da ist ja schon die Kuppe und im besten Fall ist man sogar schon drüber weg nach den ersten 25 Minuten und weiß halt genau, wie der Rest irgendwie der Etappe da, der Bergetappe da irgendwie aussieht.
Und es gibt noch zwei Sachen, die ich hinzufügen möchte, warum Pomodoro in meinen Augen total stark ist. Das eine ist die erzwungene Pause nach 25 Minuten. Mm. Also ich habe tatsächlich eine Software, die blockt meinen Monitor und die Tastatur. Also okay. Ich muss dann was anderes machen. Und der Witz ist, jedes Mal, wenn man sich da einen Kaffee holt oder so, dann bist du ganz häufig dabei, dass du sagst, wieso hast du das eigentlich nicht mal so versucht? Also dieses, man steht vor der Wand, also gerade so bei IT, so Softwareentwicklung, ganz häufig. Man hängt dann drin, versucht das auf Biegen und Brechen zu lösen. Und in der Pomodoro-Pause sitzt du da und denkst so, hey, das kann man auch anders machen. Und dann fällt der Groschen. Und das zweite ist, bei diesem Fokus-Ding, ist nämlich der zweite Aspekt, ist das Timeboxing von der ganzen Geschichte. Mhm. Weil früher hatte ich es häufig, oder wenn ich nicht Pomodoro mache, passiert es mir häufiger mal, du hast so ein Thema auf der To-Do-Liste, wo du sagst, da setzt du dich dran. Morgens gleich ist dein Frosch meinetwegen, fängst um 9 an. Mit einem Mal, zack, ist es 14 Uhr und du denkst, scheiße. Wo ist der Tag hin? Und deine ganzen anderen To-Dos und alles fliegt dir um die Ohren, weil du dieses Timeboxing nicht hast. Und wenn du wirklich dich hinsetzt und sagst so, ich versuche das jetzt, gerade bei so Themen, die völlig explodieren können, ich versuche das jetzt 4 Pomodoros und danach mache ich die anderen Themen, die dran sind. Ja, dann bleibt die Aufgabe liegen, aber du hast nicht dieses, das eine Aufgabe, die dir komplette Planung für deinen Tag zerschießt. So. Und das haben so IT-Sachen manchmal an sich. Dann manchmal ist es ja wirklich so, du suchst 2 Stunden lang ein Komma irgendwo in deinem Quellcode und du hast vorher gedacht, das ist schnell gemacht, Rechtschreibfehler muss ich korrigieren, lalala. Ne? Und dann fliegt das Package-Management um die Ohren, kannst nicht einchecken und dann löst man da ein Problem nach dem anderen. Und irgendwann ist der Tag rum und die Aufgabe, für die du dir ursprünglich mal irgendwie 10 Minuten eingeplant hast und gesagt hast, das mache ich eben schnell und dann kommen die anderen Sachen, hat dir den ganzen Tag blockiert und das, was du wirklich schaffen wolltest, ist komplett weg. Richtig. Und da hilft es halt nach 25 Minuten immer wieder zu sagen, macht es jetzt noch Sinn, nochmal 25 Minuten zu investieren oder muss ich jetzt vielleicht mal was anderes machen, weil sonst sitzt man abends da und denkt, ich habe gar nichts geschafft. Und das macht es, dieses Timeboxing ist ein weiterer Aspekt, den ich halt sehr, sehr wertvoll finde.
Ja, also was mir jetzt dann bei unserem ganzen Gespräch immer wieder auch auffällt, ist, dass das halt sehr viel Berührungspunkte so mit agilen Methoden hat. Ne? Also da stecken halt einfach agile Methoden drin. Also das eine ist, hast du auch gesagt, es ist immer so ein Prozess, in dem man sich befindet, das immer weiter zu verbessern. Also man hat nie das Gefühl, ah, jetzt ist das alles perfekt, ich habe hier meine To-Do-Listen irgendwie im Griff und mein Zeitmanagement sondern das ist immer, du denkst halt immer, ja, da könnte ich nochmal das ein bisschen besser organisieren und da könnte ich es nochmal ein bisschen besser. Und das ist ja im Agilen auch so, dass man immer wieder sich hinterfragt und versucht, sich weiter zu verbessern. Und genau, und der zweite Aspekt ist halt auch die Timebox. Ne? Das ist ja tatsächlich auch so ein agiles Prinzip, dass man sich eine Timebox setzt. Und das ist halt genau ein sehr spannender Punkt, um sich zu fokussieren und das Sachen nicht so ausarten, weil das brauchst halt auch in meisten Fällen gar nicht. Ne? Du fängst dann irgendwie, du kommst dann so von Höckchen auf Stöckchen und bist dann irgendwie nur damit beschäftigt, noch dies, ach, und dann könnte ich noch das und dann könnte ich noch das. Und wie du schon sagst, so am Ende des Tages sitzt man da, guckt sich seine To-Do-Liste an und denkt so, ich habe halt nichts Wichtiges geschafft. Ne?
Ja.
So.
Ja, man wiegt halt immer wieder ab, ne, und sagt, okay, wie wichtig ist es wirklich gerade? Und das, einfach dieses kurz rausgehen. Und es sind gerade die Tage, wo ich sage, ich muss viel Kleinkram wegmachen, wo Pomodoro einfach dann hilft, so die To-Do-Liste einfach mal so leer zu rasieren. Und das möchte ich nicht missen. Also auch gerade, wenn man müder ist und so und sowieso schon Schwierigkeiten hat, sich zu fokussieren, das ist einfach so eine Methode, die einen einfach hilft, dran zu bleiben und etwas disziplinierter zu arbeiten.
Ja, also wenn man das so zusammenfassen kann, also jedenfalls bei mir ist es so, und ich höre das bei dir so raus, dass es bei dir auch so ist, sind eigentlich zwei Sachen, die den Tag durchstrukturieren. Das ist einmal diese To-Do-Liste, die wir beide haben, und dann ist es als zweites unser Kalender, ne, wo dann quasi die Termine mit Kollegen drin sind, mit Kunden drin sind, wo man dann also sich, ne, du sagst, du machst das dann morgens immer einmal, guckst dir deinen Kalender an, guckst dir deine To-Do-Liste an und strukturierst dich durch. Ich mache das leider an der Stelle noch nicht, ziehe ich das noch nicht gut genug durch. Ich muss das wirklich auch mehr machen, mir morgens halt meine To-Do-Liste vor allem leer zu schieben. Das mache ich dann meistens irgendwie so zwei oder dreimal am Tag, dass ich dann merke, okay, das schaffe ich heute eh nicht mehr, und dann kommt es irgendwie schon wieder auf nächste Woche. Da muss ich noch irgendwie härter mit mir sein, dies früher zu entscheiden. Aber das sind so die zwei Punkte, wo man eigentlich sich immer dran festhalten kann am Tag, oder?
Ja, also was du gerade erwähnst, ist dieses Killer-Tool-Kalender, das wir noch vergessen haben anzusprechen. Es ist tatsächlich bei mir ja mehr als das irgendwie. Vielleicht zu dem Hintergrund, und das hat mein Vorfeld halt auch gesagt, das soll ich nochmal ansprechen. Ich nutze den Kalender halt auch für die Zeiterfassung. Mhm. Sprich, meine Zeiterfassung besteht halt aus Kalendereinträgen und Hashtags, und die werte ich dann aus. Und ich erfasse da alles, also auch Privates, ob ich Sport mache und so weiter, wird da drin erfasst, so dass ich das nachher auswerten kann. Ich nutze eine selbstentwickelte Software, TimeOil, die halt auch ein Google Sheets, also quasi Excel-Plugin hat, wo ich dann in Excel alles auswerten kann, was ich wissen will. Also kann ich halt Abfragen machen. Und was ich häufig seit neuestem mehr mache, ist halt tatsächlich diese Zeiterfassung auch schon im Vorhinein so ein bisschen zu machen. Also weil es ein Kalender ist, dass ich sage, okay, über dieses Excel habe ich so bestimmte, wenn sozusagen mir berechnet, wo ich sein müsste, mit wie vielen Stunden, auf welchem Projekt und so weiter. Und dann sitze ich morgens da und sage, okay, um das und das zu schaffen, muss ich auf Projekt A heute nochmal wahrscheinlich so 3 Stunden investieren. Und dann blocke ich mir das schon mal als Zeiterfassung für den Tag rein. Ist nicht ganz korrekt aus Zeiterfassungsaspekten, vermute ich. Aber es ist ja so, dass ich über den Tag das auch korrigiere. Das heißt aber, ich nehme mir die Sachen vor und blocke mir die schon mal im Kalender. Und wenn dann plötzlich was reinkommt, ein Anruf, dann sehe ich ja, oh, ich muss jetzt andere Zeit erfassen. Das heißt, ich mache einen neuen Kalendereintrag zu dem, was wir jetzt gerade gemacht haben. Also ich jetzt einen Podcast aufgenommen. Und dann stelle ich ja fest, bis da überlappen sich die Termine. Das heißt, ich muss die anderen Termine jetzt nach unten zuckeln. Dann sehe ich nachher meinen Feierabend immer weiter nach hinten rutschen, bis halt man dann sagt, okay, dann muss ich den Block jetzt nach morgen verschieben. Also dann habe ich so die Blocker schon drin. Ich habe lange mit mir gekämpft, weil für mich war Zeiterfassung immer nur die Vergangenheit. Habe auch lange überlegt, ob ich dann nicht statt Hashtags irgendwie Ständchen-Tags benutze, um dann so einen Abgleich zu machen. War dann aber pragmatischer gesagt, ey, so ein Quatsch. Ich habe den Akt, jetzt, wenn ich nicht anfange, jetzt die nächsten Monate zu planen, sondern wirklich den heutigen Tag, den habe ich im Blick, und da einfach so ein bisschen zu moderieren, sage ich mal, und dann halt einfach die Blöcke schon mal vorzureservieren und nachher einfach quasi nur Haken dran zu machen, das ist so gelaufen, wie es geplant war, oder ich schiebe es halt zurecht. Das hilft mir enorm, einfach auch Dinge schon mal frei zu blocken oder halt auch schneller reagieren zu können, indem man sagt, hast du mal eben eine halbe Stunde für mich, wo ich dann sage, nee, habe ich nicht, weil der Tag ist knallvoll.
Ja. Ja, ich habe ja den Vorgänger von deinem Tool, was du entwickelst, der TimeOil, auch sehr intensiv benutzt damals, und muss gestehen, dass ich jetzt TimeOil irgendwie lange nicht offen hatte. Muss das eigentlich mal wieder ausprobieren, weil du da ja auch viel Energie da reinsteckst und das extrem weiterentwickelt hast inzwischen, seitdem ich da das letzte Mal reingeguckt habe. Ich muss mir das echt nochmal angucken, weil ich halt ja auch sehr intensiv halt meine Zeit tracke, allerdings nur meine Arbeitszeit, im Privaten mache ich das nicht. Wobei das eigentlich mal spannend wäre, weil ich auch immer so viele private Ideen und Projekte habe und es halt total hilft, wenn man einfach mal sagt, ey, ganz ehrlich, ich muss doch, wenn ich einen privaten Blog habe, muss ich doch mindestens mal 2 oder 3 Stunden im Monat mindestens da mal rein investieren. Das kann doch nicht zu viel sein irgendwie. Und das mal so dann an der Stelle auch ein bisschen zu tracken und zu sagen, ja Mensch, habe ich auch mal wieder geschafft, so, ja, das zu machen. Das finde ich eigentlich cool, wie du das beschreibst und das machst. Und was ich aber tatsächlich auch mache, interessanterweise, ist, meine Zeiterfassung schon im Vorhinein so ein bisschen einzugeben und zu planen so. Und wir bei uns, das ist vielleicht so ein bisschen auch die Überleitung noch mal ein bisschen zu uns, wie wir das jetzt ja auch hier bei der FME auch machen. Wir erfassen ja wirklich jede Minute, die wir arbeiten, quasi auf einem bestimmten Projekt oder halt auf intern, damit wir dann auch mit unseren Kunden ja die Abrechnung dann auch machen können. Was ich total gut finde, es gibt, glaube ich, Menschen, die das nicht so gut finden. Ich finde es total angenehm, da halt eine ganz klare Klarheit zu haben, wann man auf was arbeitet. Und ich mache das halt auch so ein bisschen in der Zukunft, dass ich mir morgens überlege, okay, ich muss jetzt mal bestimmte Zahl an Stunden auf Projekt A oder B irgendwie arbeiten und bestimmte Themen dann auch voranbringen. Also das ist so ein bisschen immer so ein Abgleich, so, ne, wo es gerade so die, ja, wo sind so die drängendsten Themen. Das heißt, dann muss dieser entsprechende Block heute irgendwie gemacht werden. Das nimmt ungefähr so und so viel Zeit in Anspruch. Da kommt halt auch so ein bisschen diese Timebox-Geschichte mit
ich
rein.
Ich wollte es gerade sagen, ja, ja, genau. Ne?
Das ist, dass das ich ist halt genau sage, okay, Punkt. Da nehme ich mir jetzt eine Stunde für Zeit. Oh, okay, da habe ich jetzt eine Stunde. Und da kommt halt dann wieder der Kalender auch ins Spiel. Also das ist, weiß nicht, wie du das erlebst, aber bei mir ist es immer so, Zeiterfassung und Kalender habe ich eigentlich dann immer so nebeneinander und gucke immer, okay, da ist eine Stunde irgendwie das Meeting und das Projekt gerade, dann erfasse ich das halt auch schon. Und das kommt tatsächlich, wenn ich das dann abends halt dann final quasi übertrage, in die Abrechnung dann auch relativ gut meistens hin. Also außer es ist so ein, irgendwas sprengt halt meinen Tag total, aber eigentlich ist mein Tag auch relativ planbar. Meistens, und das passt dann schon. Ja.
Genau, bei mir ist Zeiterfassung und Kalender ja ein und dasselbe Tool. Von daher sind die genauso drin. Nee, aber genau, das ist halt genau dieser Timeboxing-Aspekt, den du ansprichst, den ich halt sehr wertvoll finde. Und wenn man sich mit Leuten unterhält, die sagen, von Zeiterfassung halten sie nichts, weil das irgendwie Überwachung ist und so weiter. Mir persönlich gibt das eine enorme Freiheit, weil zum einen ist es so, dass mit Kunden teilweise ja dann irgendwie Tagessätze oder Stundensätze in Zahlen vereinbart sind. Das heißt, ich muss halt x Stunden liefern. Ich habe auch meinem Arbeitgeber gegenüber ja ein Stundenkontingent, das im Arbeitsvertrag steht. Und ich bin jemand, der ja sehr gerne arbeitet. Und für mich ist es auch eine gesunde Grenze, einfach, dass mein Tool sagt, so, das war jetzt genug für heute. Also mir würde es persönlich auch, glaube ich, zusätzlich nochmal schwerfallen, wenn ich gar keine Zeiten erfassen würde, dass ich immer an so einem Punkt bin, wo ich denke, so, habe ich schon genug gemacht oder ich würde nicht in Feierabend gehen und wie auch immer. Ne? Ich hatte mich letztens mit jemandem unterhalten, der meinte, dass sie halt auch keine Zeiterfassung machen. Im Unternehmen so richtig, da gibt es so eine Schattenzeiterfassung, dass manche sich das ein bisschen aufschreiben. Und er meinte jetzt, er hat irgendwie jahrelang jeden Tag eine Stunde mehr gemacht und jetzt hat er halt ein Kind. Und jetzt will er so ein bisschen abfeiern, so, ne? Und fühlt sich jetzt aber auch irgendwie komisch, weil es ist nicht ganz geklärt, weil er jetzt ja andere Tagessätze hat, sozusagen hat er eine Gehaltserhöhung bekommen. Ja. Das heißt, er hat jetzt die Überstunden aus der Vergangenheit, die er aber auch nur schattenmäßig in irgendeinem Excel für sich geführt hat und fängt jetzt aber an, 2 Stunden früher nach Hause zu gehen. Und wie findet das sein Chef? Also super viel Unsicherheiten irgendwie, die völlig verständlich sind. Wo ich aber denke, das Problem hast du nicht, wenn das irgendwie geklärt ist, so, ne? Und am Ende ist es dann das Unternehmenssystem, dass das irgendwie klären muss, dass A, die Überstunden an der Grenze sind, dass das nicht so schlimm ist und ich morgen mehr Gehalt habe, aber dann die Stunden aus der Vergangenheit quasi zu einem neuen Stundensatz verrechnen kann. Das schlägt dann auch nicht so ins Gewicht. Und genau, das ist nur, dann bin ich fertig. Das letzte ist ja auch bei uns, bei FME gibt es ja auch noch einen Oberdeckel. Das heißt, ich kriege dann einen auf den Deckel, wenn ich dann halt völlig überziehe die Stunden, was dann auch nochmal hilft, einfach auch zu akzeptieren, zu sagen, ja, es gibt eine Grenze. Ich meine, es gibt auch eine natürliche Grenze, die irgendwo bei 24 Stunden liegt.
Ja, richtig. Aber also ich finde das, was du halt auch gerade nochmal beschreibst, also ne, es kann von außen, wenn man das nicht kennt, halt sehr starr wirken und halt auch letztendlich überwachend irgendwie sich anfühlen. Wie gesagt, bei mir ist es halt wirklich auch nicht der Fall. Ich kenne es aber auch aus meinem beruflichen Leben eigentlich von fast Anfang an so, dass man halt wirklich ganz genau irgendwie Zeit erfasst hat, weil in meinem alten Beruf habe ich dann halt Überstunden halt explizit bezahlt bekommen mit gewissem Überstundenzuschlag. Das heißt, du musstest es auch ganz genau erfassen. Das wurde dann auch kontrolliert und da war es halt immer was Gutes. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das immer gut fand, wenn ich Zeit erfassen konnte, weil das hieß immer, ich habe Überstunden bezahlt bekommen. und jetzt feiere ich das auch, weil ich erarbeite mir ein Arbeitszeitkonto. Stand, ja, den ich immer versuche im Plus zu halten. Du hast es aber schon gesagt, mehr als eine gewisse Anzahl können wir gar nicht ins Plus kommen. Da ist dann irgendwie Schluss und dann muss man sie halt abfeiern. Und wir können ja sogar dann komplette Tage einfach aufs Arbeitszeitkonto freinehmen. Das habe ich letztes Jahr auch mit einem Tag in Anspruch genommen und das ist halt einfach nochmal ein Urlaubstag mehr. Und das ist dann schon auch nochmal was anderes, als jetzt zu sagen, ja gut, dann mache ich heute halt einen halben Tag und morgen einen halben Tag und übermorgen noch einen halben Tag, als wenn du wirklich mal einen kompletten Tag dir freinehmen kannst und das halt, wie du sagst, ne, so ganz entspannt, weil man einfach weiß, ich habe die Zeit ja irgendwann auch mal gearbeitet und war ja auch mal mehr hier und das ist einfach für beide Seiten, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, einfach geklärt und das finde ich total gut, wenn man das so ganz bewusst macht und deswegen finde ich diese Systeme mit Vertrauensarbeitszeit und so, das ist halt immer super schwer, finde ich. Und so ist es einfach klar. Ich meine, wir brauchen es einfach auch im Berateralltag, wie du schon beschrieben hast. Ne? Das wird halt zur Abrechnung genutzt in vielen Fällen. Und da muss das einfach so sein. Aber ich finde es sehr gut. Und dadurch entstehen ja, ich meine, es gibt ja irgendwie so Berater-Vorurteile vielleicht, wie die so arbeiten, ne? Dass manche irgendwie wirklich irgendwie auch so 15-Stunden-Tage haben und immer nur unterwegs und so. Das ist ja bei uns eigentlich nicht der Fall, beziehungsweise also 15-Stunden-Tage gibt es bei uns nicht. Mehr als 10 Stunden kannst du ja nicht eintragen und werden auch nicht gearbeitet. Und dann ist es ja auch alles, also alles, wie es halt auch sein soll. Und da fühle ich mich sehr, sehr wohl mit. Und das funktioniert ja, glaube ich, für uns hier sehr gut.
Ja, ich fände es mal, wie gesagt, spannend, nochmal irgendwie mit wem zu diskutieren, der das komplett anders sieht. So, weil also wir sind ja jetzt auch hart einer Meinung. Wir können das Thema Zeiterfassung hier wunderbar bewerben. Aber vielleicht, ja, wer kommentiert es, vielleicht fühlt sich ja wer angesprochen. Wir können das, glaube ich, auch nochmal gern diskutieren. Als Entwickler von der Zeiterfassungssoftware bin ich natürlich großer Verfechter. Finde es aber auch spannend, andere Standpunkte mal zu hören. Und ich glaube, damit mit Blick auf die Uhr, timeboxed, wir haben auch immer für unseren Podcast nicht so viel Zeit. Und ich merke gerade einfach, wie es riesen Spaß macht und man eigentlich nicht aufhören möchte. Und fand es super spannend, auch mal wieder in kleiner Runde hier zu sitzen. Ja. Und ja, hoffe, dass noch alle dabei sind und wir keine abgehängt haben. Ja, lasst uns gerne auch in Austausch gehen. Also nutzt die Kommentarfunktion eurer Podcast-Plattform, eurer Wahl, wo wir verfügbar sind, um auch so ein bisschen in den Dialog zu gehen.
Und wir haben ja jetzt auch eine eigene E-Mail-Adresse, podcast@vr.fme.de. steht auch unten dann in den Beschreibungen entsprechend drin. Schreibt uns gerne. Schreibt uns, wenn ihr Gast sein wollt. Wir wollen ja jetzt auch starten, mal FME-externe Menschen dazu zu holen. Von daher schreibt uns gerne alle eure Themenwünsche und Ideen und Anmerkungen.
In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Woche.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hallöchen, wir sind's nochmal ganz kurz, Freddy und Lisa. Falls ihr euch wundert, wo in den nächsten Wochen die Podcast-Folgen bleiben, auch der Podcast verabschiedet sich jetzt in eine kleine wohlverdiente Sommerpause.
Genau, und nach der Sommerpause sind wir dann natürlich wieder mit tollen, spannenden Themen für euch da. Das wird wahrscheinlich so Ende August sein.
Bis dahin, schönen Sommer.
Ciao.